Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Folge 31. Heute bei uns zu Gast in der letzten Reihe der Paul. Servus, Paul.
Servus.
Und heute, Paul, bin ich der blutige Anfänger, weil du in einem Themenfeld zu Hause bist, wo ich mich jetzt weniger auskenne. Du hast mir geschrieben, du bist Video-Editor und Motion-Designer von den beiden Content-Kreatoren auf YouTube, Wichtiger und Dave. Das hat mir erstmal zwei, drei Fragezeichen ins Gehirn geschoben, aber habe mich informiert und das ist ja eine Riesenbranche und vielleicht fängst du erstmal an zu erzählen, was macht denn ein Motion Designer? Ein Video Editor kann ich mir noch vorstellen, der schneidet Filme, aber was macht denn ein Motion Designer?
Genau, also Motion Design ist, zumindest das, was ich mache, ist, das sind Animationen im 2D-Bereich, geht auch 3D, aber ich mache es momentan fast nur im 2D-Bereich. Genau, das ist eine Software, die heißt After Effects und da baut man halt sozusagen alles und ja, animiert. Also es ist nicht Zeichnen, sondern wirklich mit Keyframes und allen möglichen, genau.
Ja, also ihr hört schon, alle Zuhörer und Zuhörer, da werden viele Fachbegriffe heute hier in den Raum geworfen. Keyframes, klar, das weiß jetzt vielleicht auch nicht gleich jeder, was das ist, aber das werden wir alles noch klären. Paul, jetzt leg erstmal los, wie kommt man denn dazu, dann doch recht erfolgreich auch zu werden? Du hast mir vorhin im Vorgespräch gesagt, du machst es dann auch beruflich tatsächlich, wenn du die FOS 12 hier abgeschlossen hast dieses Jahr, ziehst dann auch weg aus Tölz und oder aus Oberbayern und gehst dann Richtung Köln. Ganz, ganz frische Sache. Aber wie fing denn dein Interesse überhaupt an für diese Themen, dass man sich da mit Videoschnitt und dergleichen beschäftigt?
Boah, also das hat tatsächlich eine längere Backstory, sag ich mal. Ich habe damals mit irgendwie 10 Jahren oder so YouTube entdeckt. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu schauen. Und dann ging es irgendwann so in den Bereich, dass ich mir so Gaming-Videos, so Minecraft-Videos und so angeschaut habe. Und da dachte ich mir so, hey, das ist voll cool. Und dann habe ich in der 4. Klasse mich dazu, also Ende 4. Klasse, Anfang 4. Klasse ungefähr, dazu entschieden, okay, ich will jetzt auch solche Videos machen. Und dann habe ich einfach mein Handy genommen und habe am Handy irgendwelche Spiele gespielt und dann auch später zum Laptop und habe das so hochgeladen. Und dann habe ich mir aber, also dann habe ich meine Videos mit anderen Videos auf YouTube verglichen und dachte mir so, hä, die sind ja voll gut geschnitten, das will ich auch können. Und dann habe ich mich damit so befasst, okay, wie schneidet man denn Videos? Und dann habe ich sozusagen dieses Thema Videoschnitt gelernt und wollte immer und immer besser werden, damit ich immer an diese Videos, die ich tatsächlich so auf YouTube sehe von anderen YouTubern, dass ich da so rankomme. Und das habe ich halt ja so lange gemacht, bis ich halt wirklich auf dem Level war und dann auch weiter drüber hinaus, weil ich halt immer bessere Videos machen wollte, weil ich das richtig toll fand.
Ja, du bist scheinbar auch richtig gut, also sonst würdest du ja nicht für so erfolgreiche YouTuber dann auch diese Arbeit übernehmen. Ich habe die Followerzahlen mir angeschaut und die Klicks angeschaut von diesen beiden, Wichtiger und Dave. Ich dachte erst, du hast die verschrieben, aber der ist wirklich Wichtiger, der eine. Das sind ja Millionen, die sich das anschauen.
Genau. Also ich hab dann irgendwann angefangen in der 8. und 9. Klasse eher so aus Jux so TikToks zu posten, aber wirklich aufgearbeitete, wo ich Produkte zum Beispiel, so ein Product Review gemacht habe, wo ich halt Produkte ausgetestet habe oder was dann auch tatsächlich so der Anführungszeichen Durchbruch war. Ich habe ein Video damals über die Gamescom gemacht in Köln, das ist eine Spielemesse und die ist dafür bekannt, dass halt sehr viele Influencer und alles mögliche halt da zusammenkommen und ich habe so eine Art Zusammenfassung gemacht von dieser eine Woche Gamescom und ich habe die hochgeladen und dann war ich noch auf TikTok und habe weitergescrollt und dann habe ich von einem anderen Video, von einem anderen Creator genau das gleiche Video gesehen, also mit wirklich, der Inhalt war von den Punkten strukturiert exakt dasselbe, er hat fast genau das gleiche, wie ich gesagt habe, wir haben gleichzeitig das Video hochgeladen und dann habe ich ihm so geschrieben und war so, hey, wie cool, wir haben fast genau das gleiche Video gemacht und das war zu dem Zeitpunkt Ben Jannis, also der macht YouTube und TikTok und dann bin ich mit ihm so ins Gespräch gekommen und er war halt, also weitaus erfolgreicher als ich, der hatte irgendwie 60.000 Abonnenten oder so und der hat nach einem Cutter gesucht und ich war eh so, okay, ich will jetzt erstmal keine TikToks weiter so posten, weil das mit Schule, also ich wurde von dem 5. und 6. Ja, gestern gejagt.
Wie alt warst du denn da schon?
Da war ich 14, glaube ich.
So schnell ging das, dass du so gut warst? Ich meine, schnell 4 Jahre. Genau. Aber
ja, also ich mache das Ganze ja, seitdem ich 10 bin und bin dadurch immer besser geworden in den 4 Jahren. Und genau, dann habe ich für Jannis angefangen zu schnitten und dann zu schneiden und dann haben wir halt Hauptvideos auf YouTube, also lange Videos gemacht und die sind dann auch sehr gut angekommen, also so um die 100.000 bis 300.000 Aufrufe. Genau, und von ihm also mit ihm habe ich dann, sage ich mal, so alles gelernt und habe dann auch gelernt, wie man mit Sponsoren umgeht, wie man Deals macht, das Ganze. Und von da an bin ich dann durch Networking eigentlich durch so Leute, zu so Leute wie Wichtiger zum Beispiel gekommen, ja, weil ich einen Cutter von ihm kannte.
Ja.
Und genau.
Ist ja oft über die Beziehungen, über das Netzwerk. Mhm. In dieser Medienbranche ist es generell so, dass man dann sagt, okay, ich kenne den und da brauche ich noch einen, kennst du einen, und plötzlich ist man mittendrin. Und genau, wenn man was kann, so wie du offensichtlich, dann bleibt man da auch. Mhm. Dann ist man nicht nur so ein One-Hit-Wonder, sondern bleibt dann auch über längere Zeit. Jetzt muss ich natürlich als Pädagoge und Lehrer ganz streng dazwischen fragen, wie kann das sein, dass du in 4 Jahren so viel lernst und so viel machst am Handy und YouTube, bleibt dir die Schule nicht komplett auf der Strecke? Hast du nicht irgendwie quadratische Augen irgendwann? Die typische Lehrerfrage.
Ja, also momentan ist es wirklich so mit den Projekten, die ich mache, also ich habe neben der Schule, das ist wie ein Voll, also ich arbeite mindestens neben der Schule 48 Stunden die Woche momentan. Also gestern war es zum Beispiel so, ich habe so ein Hülle der Löwen-Video angeschnitten. Das ist halt.
Was machst du da? Du musst du langsam erklären. Okay, ja, wir sind nicht alle so auf der Höhe wie du. Also Hülle der Löwen, klar, die kennen wir, die Fernsehsendung auf Vox Montagabend sehr häufig mit Kollegen Maschmeyer und dergleichen.
Genau. Ich
schaue das auch immer wieder an.
Genau.
Coole Sachen, die da vorgestellt werden. Was ist dein Job?
Also erstmal, wir reden jetzt über Dave.
Ja.
Dave macht Videos, da testet er sozusagen die Hülle der Löwen-Produkte. Und der macht dann pro Video 4 Produkte zum Beispiel und die testet er halt, okay, wie gut sind die wirklich, wie viel Gewinn haben die jetzt gemacht, und er testet einfach, wie sich das entwickelt hat seit der Ausstrahlung der Sendung. Genau, und ich schneide sozusagen dieses Video, ich mache alle Animationen für das Video.
Aha,
genau.
Und wer bekommt dieses Video dann? Also veröffentlicht das Dave nur aus eigenem Interesse oder wird er auch von jemand anderem dazu beauftragt?
Nee, Dave macht das komplett aus eigenem Interesse. Der zahlt auch selber alle Produkte, lässt sich nicht sponsern oder so. Er hat jetzt natürlich, also man muss dazu wissen, Dave hat 2 Kanäle, seinen Hauptkanal und seinen Zweitkanal. Und die Videos hat er früher auf dem Hauptkanal veröffentlicht, aber macht das jetzt auf seinem Zweitkanal, weil er es auf seinem Hauptkanal einfach viel, viel größere Projekte, also da kann ich später nochmal dazu kommen, viel, viel größere Projekte macht. Und so, dass er so ein perfektes Zweitkanal-Video ist. Und hin und wieder, also jetzt demnächst ist öfters, hat er in dem Video Sponsoren, die aber nichts mit die Hülle der Löwen zu tun haben. Und so finanziert er sozusagen den Großteil davon.
Deine Rolle ist dann das zu schneiden nur? Oder genau, musst du noch mehr, also schneiden ist ja ein großer Begriff.
Ja, also ich bekomme halt, bei dem Video waren zum Beispiel 240 GB an Videomaterial pures. Da mache ich erstmal diesen Rohschnitt, also dass ich die ganzen Pausen und so rausmache oder Fehler. Dann verändere ich die Farben und dann kommt alles zusammen. Also dieser typische YouTube-Schnitt, den man kennt. Ich mache alle Animationen, also zum Beispiel, wie sich der Gewinn verändert hat. Und halt auch noch, das ist so ein bisschen mein Special Treatment. Ich mache auch noch den Sponsor-Part und animiere da, weil das meist sehr aufwendig ist. Und da hat halt Dave den Vorteil, dass er halt mich als Video-Editor und Motion-Designer hat und nicht 2 verschiedene Personen braucht. Genau.
Ja, ist ja Wahnsinn, wie viele Stunden bist du dann da gestern jetzt allein gesessen zum Beispiel?
Gestern
habe ich 48 Stunden gesagt?
Ja, also pro Woche sind es locker 48 Stunden mit Wocheninhalt dazu gerechnet. Und gestern saß ich von 3:30 bis 21 Uhr mit halt Abendessen dazwischen dran. Genau.
Fachreferat hast du schon gehalten dieses Jahr? Wie war deine Präsentation?
Ich habe lustigerweise, insgesamt habe ich 13 Punkte.
Ja.
Obwohl ich im Thesenpapier, also ich hätte auch eigentlich gar nichts abgeben können, das wäre genauso gut gewesen, sage ich mal, aber die Präsentation war sehr, sehr gut, also ich kann gut präsentieren.
Das wollte ich jetzt hören, das ist nicht, dass die Präsentation bei dir hier in die Hose gegangen ist.
Nee, also ich kann es auch ganz gut timen und auch wegen Arbeit und Schule, also ich probiere immer so, vor allem wenn ich im Bus bin, um in die Schule zu fahren oder zurückzufahren, ich probiere da viel zu lernen oder in so, wenn ich zum Beispiel Sachen rendern muss, also exportieren muss, wenn ich ein fertiges Video von dem Schnittprogramm als tatsächliches Video sozusagen transformiere, das dauert halt ewig und in der Zeit kann man halt super lernen zum Beispiel. Also ich muss mir wirklich die Zeit, die ich habe, sehr effektiv einteilen und so geht es momentan noch so mit Schule.
Ja. Naja, ich will gar nicht näher nachfragen, du bist der Herr deines eigenen Lebenswegs,
genau,
und du siehst ja sicherlich auch, was wohin führt, und wirst es ja hoffentlich dann auch schaffen und hast jetzt schon dein Jobangebot sicher, das ist auch schon mal toll, aber so weit wollen wir noch gar nicht gehen. Wann hast du denn gemerkt, dass du das richtig gut kannst dann eigentlich? Also mit 14 hast du gesagt, ist es schon so weit gewesen, aber warst du dann auch sehr nervös, als dann einer der beiden einen Cutter gesucht hat und du dahin musstest, oder wenn du uns da ein bisschen vielleicht mitnimmst in diese Phase deines Lebens, wo du gemerkt hast, jetzt, das könnte jetzt wirklich was Größeres werden. Es ist nicht nur ein Hobby.
Genau, also das war, glaube ich, so in der 8. Klasse, weil das so der, ich habe zwar davor schon hin und wieder mal für andere geschnitten, aber mit Jannis war das so der Erste, bei dem es wirklich richtig gut lief, wovon wir auch beide hätten leben können von dem Geld. Und da kam so die Realisation, hey, ich muss ja gar nicht ein Studium machen, was ich nicht machen will, oder eine Ausbildung, die ich nicht machen will, weil ich will ja genau das machen. Und das war so der erste Funke, wo ich mir so dachte, okay, das könnte ja tatsächlich was werden. Und von da an habe ich das so als Ziel genommen, dass ich das unbedingt machen will.
Ja, und dann warst du Autodidakt, oder? Hast du dir das alles selber beigebracht oder viele Tutorials geguckt? Oder wie? Das lernst du ja nicht einfach so nebenher. Also ich meine, ich habe das Schneiden auch gelernt jetzt hier für diesen Podcast. Das merkt man in den ersten Folgen. Die jetzigen sind schon ein bisschen besser geworden vom Schnitt. Mhm. Aber das ist ja viel komplexer, was du da machst.
Ja, ich habe mir das durch YouTube-Tutorials hauptsächlich alles beigebracht. Und irgendwann entwickelt man, also ich habe locker über 10.000 Stunden mindestens im Schnitt verbracht. Und nach einer Zeit bekommt man einfach ein Gefühl dafür, was es zum Beispiel passt, was nicht passt oder was man machen könnte. Also ich kenne die Software, die ich benutze, eigentlich fast komplett ein- und auswendig. Genau.
Ja. Jetzt bist du mir empfohlen worden. Wir kennen uns überhaupt nicht. Wir sind uns gerade das erste Mal begegnet. Auch wieder ein Grund, warum dieser Podcast so wichtig ist für mich als Lehrkraft hier, dass man auch Schüler und Schülerinnen kennenlernt im persönlichen Gespräch, die sonst nur an einem vorbeilaufen und dann solche spannenden Geschichten hier haben. Der Kollege, der Bastetzke, hat dich empfohlen, weil du ihm ein Video gezeigt hast, denke ich. Vielleicht erklärst du mal, was das für ein Video ist, weil den würde ich ja, glaube ich, gerne in meinem Geschichtsunterricht benutzen.
Genau.
Also es ging um die DDR?
Genau. Also es ging in unserem Unterricht gerade um DDR und wir gingen so langsam zu dem Thema in die Richtung Ausbrüche oder was so nach der DDR passiert ist oder wo dieser Switch kam, und ein Kumpel von mir, der damals auch Video-Editor von Dave war, hat seinen eigenen Kanal gegründet, der heißt Tatsache auf YouTube und der macht Dokumentation und der hat ein Video gemacht über DDR-Ausbrüche. Und das fand ich voll cool, das hat vom Timing voll gepasst und dann habe ich das dem Herr Bastetzke gezeigt und er fand das voll interessant und dann haben wir uns das im Unterricht angeschaut. Und
wie lang ist der Video? Wie lang ist das Video ungefähr? Wie viele Minuten?
20 Minuten oder so, 26.
Er wollte nur wissen, weil es gab ja viele Ausbrüche, wie viel auf jeden Ausbruch so verwendet wurde. Also gut, der Heißluftballon ist ja bekannt oder im Kofferraum sich verstecken und dergleichen.
Ja, das war ein bisschen besonders, weil das waren nicht alle Ausbrüche, sondern es gab drei Ausbrüche, die alle in der gleichen Familie waren. Das waren alles Geschwister und da ist einer nach dem anderen auf eine ganz andere Art und Weise ausgebrochen. Der erste war früher Grenzsoldat und wusste ungefähr, wie er durchkam und hat das auf eine ganz spektakuläre Art und Weise gemacht. Dann hat er den zweiten rübergeholt, der hat Bogenschießen gelernt und hat in Berlin über die Grenze einen Bogen geschossen, wo ein Seil dran befestigt war. Und der andere Bruder war auf der anderen Seite der Grenze, hat dieses Seil an seinem Auto befestigt und der ist dann der Bruder, der in der DDR war, mit so einer Art selbstgebauten Seilbahn, dann da drüber, also über die Grenze.
Die Geschichte habe ich ja noch nie gehört, das ist ja sensationell.
Ja, die ist nicht so bekannt. Und den dritten Bruder, also das sind immer zwischen jedem Ausbruch Jahre, dazwischen vier Jahre mindestens. Ja. Und der letzte Bruder, den haben sie dann, das können sie vielleicht sogar wissen, den haben sie dann mit zwei Ultraleichtflugzeugen abgeholt. Und damit sind sie dann, also den haben sie abgeholt und sind dann vom Reichstagsgebäude gelandet und haben die einfach nur da stehen lassen. Und die waren dann auch bei Thomas Gottschalk. Die waren bei Thomas Gottschalk dann in der Sendung und haben so drüber berichtet, wie das so war. Und dass diese drei Ausbrüche, die sind jetzt nicht so unbedingt bekannt, aber halt wirklich interessant. Und das hat mir bis jetzt halt wirklich super gefallen. Ich weiß auch, dass er jetzt, also durch einen Kumpel, dass das auch anderen Klassen jetzt zeigt.
Ja.
Und
ja, das wird jetzt hier bei uns viral gehen, analog viral im Schulhaus. Das werden wir uns alle anschauen in der Geschichtsfachschaft, weil es ja ein tolles Thema ist. Also viele Kritiker, um vielleicht nochmal das Thema jetzt voranzubringen, sagen ja, naja, was ihr da macht auf YouTube, das ist ja alles so Kinderzeugs und hat keinen Mehrwert oder keine Seriosität und dergleichen. Und was ist das schon? Aber es ist schon auch nicht nur ein Geschäft, sondern es ist auch zum Teil eben mit lehrreichen Videos verbunden. Also ihr macht schon alle möglichen Bereiche. Ich habe jetzt Minecraft gesehen und gehört vorhin. Ich habe heimliche Hauptstadt Ägyptens gesehen bei dem YouTube-Video jetzt von einem deiner beiden Bekannten oder Freunde sogar, weiß ich nicht, wie die Beziehung schon ist, ja. Also das geht ja querbeet. Hast du da ein Lieblingsgebiet, mit dem du dich am liebsten beschäftigst, wenn du cuttest? Weil jetzt bei der DDR, das klang schon so, dass du dich da sehr dafür interessieren würdest auch.
Genau, also ich habe bei dem DDR-Video habe ich nicht mitgewirkt, das ist einfach nur von einem Kumpel von mir.
Naja.
Aber ich mag eigentlich diese Abwechslung vor allem. Also bei Wichtiger ist es jetzt zum Beispiel so, das ist einer von Deutschlands größten Minecraft-YouTuber. Und bei ihm ist es halt so, das wirkt nicht wie so ein typisches, ja okay, ich setze mich mal dahin und nehme ein Gaming-Video auf, sondern das letzte Video, da ging es darum, da haben Zuschauer sozusagen die Mobs, also die Figuren im Spiel Minecraft gezeichnet, halt neue Figuren, und er hat das Ganze entwickeln lassen, programmieren lassen und das echte Minecraft-Figur sozusagen im Spiel gehabt.
Ja.
Und er geht es halt wirklich wie ein richtiges Business an, was ja auch Sinn macht, weil die Videos machen hohe fünfstellige Umsätze und er zahlt aber auch hoch fünfstellig für so ein Video. Also allein die Entwicklerkosten von dem Video waren, glaube ich, 9.000 Euro.
Mhm.
Also auch wenn das so eine typische, okay, Kinder-Gaming-Nische ist, da steckt schon viel dahinter, sage ich mal.
Ja, ich habe das nie verstanden anfangs. Also bin natürlich auch eine andere Generation, dass man anderen zuschaut, wie sie Computerspiele spielen und sich dafür begeistern kann. Aber das ist ja auch ein riesen Geschäftszweig geworden.
Ja.
Also da ist er mit seiner Minecraft-Idee ist er voll dabei. Du sagst fünfstellige Umsätze. Vielleicht erklärst du uns nochmal genauer, wie kommt denn so ein Umsatz zustande? Man kann sich das alles anschauen im Internet, ich habe das auch schon gemacht, aber ich glaube, so von einem Fachmann das erklärt zu bekommen, ist nochmal besser. Also wie kann man denn Geld generieren aus einem YouTube-Video, das du jetzt zum Beispiel geschnitten hast und er dann auf seinem Kanal veröffentlicht?
Also es gibt natürlich mehrere Arten. Bei Wichtiger ist es jetzt zum Beispiel so, der hat seine Haupteinkommensart, Entschuldigung, halt einmal von Werbeeinnahmen von YouTube selber. Also bei YouTube ist es so, ab einer bestimmten Größe kann man sich freigeben für dieses Affiliate-Programm. Da kriegt man pro 1.000 Aufrufe dann einen gewissen Eurosatz. Also zum Beispiel, weiß nicht, pro 1.000 Aufrufe 5 Euro. Und wenn man dann ein Video hat mit 500.000 Aufrufen zum Beispiel, dann bringt es natürlich gut Geld ein. Dann sind es, also ich habe es nicht nachgerechnet, weiß nicht, 8.000 Euro oder so. Und dann das Eigentliche sind Sponsoren. Das heißt, das sind Firmen, die einen anschreiben und dann fragen, hey, können wir vielleicht eine Werbeintegration in deine Video machen? Und da kommen dann die eigentlichen Summen, sag ich mal, zustande.
Und was bezahlen die denn so? Und was sind das für Produkte? Hast du da vielleicht ein Beispiel oder ist es zu intern?
Nee, also bei dem einen Minecraft-Video von Wichtiger war es zum Beispiel Prep My Meal. Die machen, ich
Prep
sag mal
My
so,
Meal.
Mhm. Genau, die machen so fertig Gerichte, sage ich mal, aber wirklich hochwertige, wo auch, da kann man für Leute, die zum Beispiel ins Gym gehen, wirklich mit Kalorien, Protein, alles mögliche tracken. Genau, und bei ihm passt es natürlich, weil, okay, Gamer ist dieses Stereotyp, okay, die können nicht kochen, die haben keine Zeit, die wollen nicht, und bei Wichtiger passt es tatsächlich, weil er hat keine Zeit und kann auch nicht kochen. Und er geht aber auch ins Gym, deswegen, das hat halt super funktioniert und da, also,
und die wollen dann, dass ihr Produkt genannt wird oder gibt es einen Werbespot
genau, also
dazwischen?
Genau, so eine Art Werbespot von 60 Sekunden zum Beispiel. Und entweder macht man es so, wie Wichtiger zum Beispiel, wenn man sagt, okay, hey, das Video kostet mich Preis X, zum Beispiel jetzt glatt 10.000 Euro. Das heißt, ich brauche mindestens 10.000 Euro, damit ich das Video überhaupt machen kann. Und dann weiß der Sponsor schon mal, okay, der kostet jetzt für dieses Video mindestens 10.000 Euro plus wahrscheinlich noch Gewinn. Und dann einigt man sich halt meist auf eine Summe.
Ja,
okay. Also ich weiß jetzt natürlich nicht die genauen Zahlen, aber ich werde es auch nicht sagen, genau so kann man sich das Ganze dann finanzieren.
Und jetzt machst du das eben schon so viele Jahre, bist mittlerweile volljährig, nehme ich an.
Nee, noch nicht,
noch
ich
nicht
bin 17.
Okay, dann kannst du bei der U18-Wahl bei uns mitmachen, nach den Faschingsferien. Erste Woche haben wir die regionalen Wahlen ja. Da machen wir hier in der Schule die U18-Wahl, kleiner Spoiler hier. Und nach der Schule, wenn du fertig bist, hast du mir vorhin erzählt, geht's schon weg und geht nach Köln. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was möchtest du machen? Ist noch nichts unterschrieben wahrscheinlich, ist nur ein Anruf gewesen, aber es ist ja sehr konkret. Also vielleicht kann ich es umformulieren, wenn du nicht zu konkret antworten willst. Was stellst du dir vor? Was ist deine Zukunftsperspektive?
Also kein Problem, ich kann auch konkret darauf antworten, das ist kein Problem. Also ich weiß das tatsächlich erst seit gestern.
Ja, eben.
Ich habe ich mache ja momentan dieses Die Höhle der Löwen Video für Dave und ich habe mit ihm telefoniert, weil wir den Rohschnitt durchgegangen sind. Und das hat ihm so gut gefallen, also das ist genau so geschnitten, wie er es sich vorgestellt hätte. Und der Workflow zwischen uns funktioniert halt wirklich gut. Wir verstehen uns wirklich einfach richtig gut. Und ich kenne auch mehrere Leute aus seinem Team, so halt, also persönlich in Anführungszeichen, halt so Online-Bekanntschaften so. Und er hat gefragt, hey, das funktioniert wirklich, wirklich gut.
Und wie alt ist denn Dave?
28.
Okay.
Genau. Und hat gefragt, hey, halt, wenn wir in Zukunft zusammen weiterarbeiten, hast du Bock nach Köln zu kommen im Office? Weil da sind halt nur Leute, die sich mit diesem Thema YouTube beschäftigen und so, weil das ist ja eine relativ nischige Szene momentan noch. Also es gibt hier im Umkreis jetzt nicht 10 Video-Editors oder so. Und dann kann ich halt mit dem Office arbeiten. Ich kenne die Jungs dann persönlich. Ich kann auch bei Videos selber aushelfen, weil, also ich baue auch nebenbei FPV-Drohnen und mit denen kann man halt super Sachen aufnehmen. Genau.
Aber jetzt für Olympia hast du noch nichts gemacht, oder? Hast du ein Video gesehen, wie die Drohnen fliegen lassen, wie die Eisschnellläufer? Das ist sensationell, wie sie die steuern.
Nee, das habe ich, glaub,
ist
ich
egal,
nicht gesehen. Aber,
kann ich dir auch was beibringen mal, okay. Nee, aber erzähl weiter, bitte. Ja.
Genau, und plane Sets. Also ich schneide jetzt erstmal alle Art, die es gibt von Videos auf dem Zweikanal, also die Hülle der Löwen, irgendwelche Vlogs oder Porsche-Videos, wo er neue Autos testet oder neue Autos umbaut oder so. Ich schneide das jetzt erstmal alles durch, damit ich so mit jedem Teil fit bin, sage ich mal. Und das alles klappt, dann werde ich nach Köln ziehen und dann mit Dave und den Jungs zusammenarbeiten. Genau, das ist momentan so der Plan.
Also ohne diesen typischen Ausbildungsweg, geschweige denn Studienweg, erstmal schon eine berufliche Laufbahn einschlagen, aber...
Ja, das ist tatsächlich ein großes Ding. Also meine Eltern, also eigentlich nur meine Mutter, aber die ist eigentlich sehr dahinterher, dass ich halt eine Ausbildung mache zum Beispiel oder ein Studium mache. Aber das Problem ist, die Art von Arbeit, die ich mache, die kann man so momentan nicht studieren oder keine Ausbildung machen. Ich habe mich wirklich schon damit auseinandergesetzt. Also ob das jetzt bei Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel ist, als Mediengestalter Bild und Ton oder bei Privatunternehmen. Das ist einfach nicht das, was ich mache, nicht in der Kapazität. Und es sind halt einfach ganz unterschiedliche Dinge. Mhm. Sowas gibt es momentan nicht. Aber mit der Arbeit, die ich bisher schon gemacht habe, mit meinem Portfolio sozusagen an Videos, was ich geschnitten habe, kann ich halt so Leute wie Dave zum Beispiel überzeugen oder halt auch selber mit anderen Firmen zusammenarbeiten. Ich habe zum Beispiel mein Praktikum im 11., in der 11. Klasse, mein zweieinhalb Jahrespraktikum bei Steel Effect, das ist eine Werbeagentur in Gelting, nur gelandet, weil ich so ein gutes Portfolio hatte. Eigentlich wollten die gar keine Praktikanten mehr annehmen, weil die nicht so gute Erfahrungen in der letzten Zeit gemacht haben. Aber die fanden das so cool, dass sie mich genommen haben und es hat sich auch gelohnt, weil ich habe mich dann vor allem um Social Media natürlich gekümmert, für Kunden und für Steel Effect selber. Und mit dem ersten Video, was ich komplett geplant habe, aufgenommen habe und so, habe ich mehr Aufrufe generieren können, als sie bisher komplett zusammen mit allen Kunden und Steel Effect zusammen, sage ich mal,
weil was sie hochgeladen haben. Weil du die Sprache dann gesprochen hast, auch die richtige dazu? Oder weil der Schnitt so...
Ja, alles einfach. Also alles, was zum Thema Content Creation gehört. Also Scripting, Videoidee, Videoschnitt, wie ich es aufnehme, alles davon zusammen.
Super, also ich bin echt fasziniert, Paul, und bin wirklich sehr glücklich, dass du hier mitgekommen bist in diesen Podcast rein, weil das auch so eine andere Welt eröffnet, von der jetzt deine Mutter wahrscheinlich eine ähnliche Generation wie ich, vielleicht nicht ganz so zu Hause ist und dem Ganzen auch nicht so traut, eventuell. Ich weiß nicht, möchte da nicht zu nah in eure Familiengeschichte rein.
Nee, alles gut, alles gut.
Ja, okay. Aber aus meiner Erfahrung im Medienbusiness kenne ich solche Menschen, die eben dafür brennen und dann auch das nötige Know-how haben und irgendwann das Netzwerk aufgebaut haben und dann plötzlich ihre Karriere vor sich eröffnet bekommen, ohne dass sie eben die klassische Ausbildung gemacht haben. Also ich möchte dir echt mal Mut machen erstmal, weil
Dankeschön.
Du kannst dir später immer noch dann
genau.
Studium beginnen oder Ausbildung, wie auch immer, aber jetzt vielleicht diese Chance beim Schopf ergreifen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Okay, dann kommst du dann wieder zurück zu uns irgendwann, wenn du ganz berühmt bist und schneidest dann unseren Schulvideo?
Boah, ja, bestimmt. Das können wir gerne machen.
Ja, ich bräuchte jemanden, der die Instagram-Seite pflegt bei uns vom Podcast.
Ich habe da einen besseren Vorschlag.
Ja, bitte.
In der 12. Klasse, Technikklasse, Hannes, der macht so eine ähnliche Richtung wie ich, aber wirklich mehr in die Richtung, das halt mit der Kamera selber Sachen aufnimmt so richtig. Und ich habe mit ihm auch in letzter Zeit wirklich viel Kontakt, weil wir halt einfach in der gleichen Nische, sag ich mal, so unterwegs sind. Und der kann das bestimmt
machen. Dann werde ich den mal anhauen. Jetzt erstmal vielen Dank, dass du da warst. Viel Kein Glück Problem. Bei deinen weiteren Aufgaben.
Dankeschön.
Wie sagt man da? Good Cutting? Oder?
Stimmt, da gibt es noch keinen Begriff dafür.
Was?
Aber ja.
Naja, den musst du dann erfinden.
Ja.
Alles klar. Alles Gute auch für den Abschluss hier. Zieh das durch. Das ist wichtig, dass du den schon mal hast. Und dann viel Glück in Köln und wo auch immer. Danke, Paul.
Kein Problem. Vielen Dank.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vospos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vospos-badtölz.org. Bis dann!